Ja, ihr Lieben, letzte Woche stand ich hier auch schon und da habe ich gepredigt über das Thema gemeinsam unterwegs mit Schwerpunkt auf gemeinsam. Heute geht es um gemeinsam unterwegs und gemeinsam unterwegs. Ja, also da sprechen wir drüber. Und für die, die letzte Woche nicht hier waren, Mini-Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe, nämlich: Das Gemeinsame könnte in unserer Gemeinde durch das Wiederentdecken der Tischgemeinschaft in verschiedenen Settings verstärkt werden. Das Gemeinsame kann aber auch manchmal ganz schön anstrengend sein oder herausfordernd, weil wir uns alle voneinander unterscheiden. Ich habe über extravertierte Menschen gesprochen, die in großen Gruppen Energie kriegen, und Introvertierte, die in kleinen Gruppen richtig aufblühen. Es ging um Leute, die viel Nähe brauchen und solche, die lieber etwas Abstand haben und nicht gleich jeden in den Arm nehmen. Fazit war, wir ergänzen uns, wir brauchen einander und wir sollten Rücksicht darauf nehmen, dass die einen andere Dinge brauchen als die anderen. Soweit zum letzten Sonntag. Da geht's jetzt weiter. Wie sieht es mit dem Unterwegssein aus? Ja? Auch was das Unterwegssein angeht, unterscheiden wir uns voneinander. Das ist die Ebene von Dauer und Wechsel. Die einen finden es anstrengend, wenn sie dauernd in Bewegung sein sollen, immer auf Achse, ständig was Neues, immer wieder von vorne, das raubt massiv Energie. Für diese Menschen gibt es nichts Schöneres, als zu Hause zu sein. Da kennt man sie, sie kennen sich aus, und alles geht seinen geregelten Gang. Und wenn sie im Urlaub verreisen, dann fahren sie an einen festen Ort und am liebsten jedes Jahr wieder dorthin. Am liebsten auch noch ins gleiche Hotel. Oder sie haben ein Wochenendhaus oder einen Dauercampingplatz, wo ihr voll eingerichteter Wohnwagen den ganzen Sommer steht. Dort treffen sie jedes Wochenende und im Urlaub auf die gleichen Nachbarn, ebenfalls mit Dauercampingplatz an der Ostsee. Ihr lacht, das ist was Gutes. Menschen, die so etwas mögen, ja, hört gut zu, Menschen, die so etwas mögen, sind häufig sehr zuverlässig und arbeiten sehr ordentlich. Man weiß bei ihnen immer, woran man ist, und das ist sehr schön. Und dann gibt es da diese anderen, die dieses beständige, zuverlässige doch manchmal so als langweilig empfinden, weil sie immer etwas Neues brauchen und die Abwechslung lieben. Sie sind deshalb nicht unbedingt unzuverlässig, aber doch deutlich sprunghafter oder sagen wir mal nett flexibler. Ja? Egal welcher Typ du auch bist, auch hier haben wir nicht wirklich die Wahl. Genauso wie Gott möchte, dass wir Dinge gemeinsam machen, weil es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist, genauso möchte Gott, dass wir unterwegs sind. Jesus hätte doch an jedem Ort, an dem er war, einfach ein paar Leute ausbilden können und die hätten sein Werk dann weitergeführt. Überall so ein paar Jünger vor Ort wäre doch auch möglich gewesen. So wie Paulus das später in den Gemeinden gemacht hat. Ja, die hat er gegründet und dann war da eben eine Ortsgemeinde. So hätte Jesus seine Jünger doch auch ausbilden können. Aber Jesus wusste, dass die Nachricht noch viel weiter verbreitet werden sollte, weit über Israel hinaus. Und deshalb musste er seine Jünger lehren, in Bewegung zu bleiben. Das hat trotz der 3 Jahre auf Achse nicht ganz geklappt, denn nach Jesus Himmelfahrt blieben die Jünger zunächst in Jerusalem, und von Bewegung war keine Spur. Sie haben sich da irgendwie niedergelassen als Gemeindeleiter. Wahrscheinlich hat Gott es deshalb zugelassen, dass die Christen verfolgt wurden, damit die Jünger zu echten Aposteln werden konnten. Sie mussten aus dem Quark kommen, wieder losgehen, damit sich das Evangelium verbreitet. Philippus ging zum Beispiel nach Samaria und verkündete dort das Evangelium. Wenn sie nicht fliehen müssen hätten, wäre das Christentum wohl in Jerusalem hängen geblieben. Die Jünger sollten also in Bewegung bleiben und zwar auf zwei Arten, und beide Arten hat Jesus sie gelehrt. Die erste Art des Unterwegsseins, des in Bewegung bleibens, das war das tatsächliche Reisen von Ort zu Ort. In den 3 Jahren seines Wirkens ist Jesus kreuz und quer durch das damalige Israel, also Galiläa und Judäa, gezogen. War er planlos unterwegs? Wenn man seine Route nachverfolgt, könnte man das vielleicht meinen. Er war in Kapernaum, in Kanaa, in Bethsaida, dann in Jerusalem, in Nazareth, in Tyros und Sidon. An manchen Orten war er mehrfach, zum Beispiel bei Maria und Martha und ihrem Bruder Lazarus. Ich glaube nicht, dass Jesus sich einen Plan gemacht hat, wie er strukturiert ganz Israel bereisen und bepredigen kann, sozusagen. Sondern er hat sich jeden Tag vom Vater zeigen lassen, ob er weiterziehen sollte oder ob er bleiben sollte und wohin die Reise gehen sollte, was als nächstes dran war. Er war also sehr flexibel, weil er sich total vom Vater abhängig gemacht hat. War Jesus deshalb sprunghaft, wankelmütig? Nein, denn er hatte immer das große Ziel vor Augen. Er kannte seinen Auftrag, möglichst viele Menschen mit der guten Nachricht Gottes zu erreichen und den Vater bei den Menschen bekannt zu machen. Dafür musste er das ganze Land bereisen und überall verkündigen, dass Gott ein Gnadenjahr ausgerufen hat, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist oder sogar schon da ist. Seine Jünger gingen mit. Und das waren nicht nur die 12, sondern oft ein ganzes Gefolge von ganzen Familien, Mütter, Väter, Kinder, aber auch alleinstehende Männer und Frauen. Es waren Freundinnen und Freunde unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichem Familienstand. Sie waren alle gemeinsam mit Jesus unterwegs. Viel langsamer als heutzutage, weil sie alle zu Fuß gehen mussten. Aber zum Glück ist Israel nicht so riesig, sodass sie ganz gut herumgekommen sind. Jesus war also extrem unterwegs. Er war so extrem unterwegs, dass er kein eigenes Zuhause hatte. Es lohnte sich nicht, eine Wohnung oder ein Haus zu haben. Er wäre nur wenige Nächte im Jahr dort gewesen. Bei Matthäus im 8. Kapitel und bei Lukas im 9. lesen wir, dass Jesus sagt: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Für diejenigen von uns und von den Jüngern damals, die es lieber beständig und verlässlich haben, ist so ein Lebensstil eine große Herausforderung. Wie gut, dass es eine Konstante gibt, etwas, das sich bei diesem ständigen Wechsel nicht verändert, sondern ewig gleich bleibt. Die Liebe Gottes, ja, Gott selbst. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Daran können wir uns festhalten, wenn wir in unserer schnelllebigen Zeit nicht mitkommen, wenn von uns erwartet wird, dass wir immer flexibel sind, bereit, den Wohnort zu wechseln, Neues zu lernen. Ständig ändert sich die Technik, immer wieder müssen wir uns verändern und dazulernen. Zum Glück hat Gott uns nicht nur als Gemeinschaftswesen geschaffen, sondern auch als besonders gute Lerner. Kein anderes Geschöpf Gottes kann so gut, so schnell und so viel lernen wie der Mensch. Wenn ihr mal ans Tierreich denkt, kein Vogel kann so gut schwimmen wie der Pinguin, weil der Pinguin perfekt dafür gemacht ist, im Wasser zu leben. Und so sind wir Menschen perfekt dafür gemacht, zu lernen. Ich glaube, dass die Jünger durch das viele Reisen mehrere Dinge lernen sollten und das sollten sie ganz tief verinnerlichen. Erstens, dass sie hier auf der Erde keine Heimat mehr haben. Ihr neues Zuhause war der Himmel und auch unser Zuhause ist der Himmel. Dahin sind wir letztendlich unterwegs. Das ist unser gemeinsames Ziel. Wir können ja nicht gemeinsam unterwegs sein, wenn jeder woanders hin will. Ja, dann ist es ja nicht mehr gemeinsam. Und auf der Zeltstadt habe ich etwas vom Verhalten der Wildgänse erfahren, das ihr vielleicht auch noch nicht alle wisst und deshalb gebe ich euch das weiter. Es ist nicht alles wissenschaftlich haltbar, vielleicht doch, ich kann es nicht garantieren, aber einiges stimmt definitiv und sonst nehmen wir als schönes Bild an dem wir uns orientieren können. Es kommt jetzt also ein kleiner Exkurs, was wir von den Wildgänsen lernen können. Wenn Wildgänse zum Überwintern in den Süden fliegen, legen sie große Entfernungen zurück. Ihre Reise kostet sie Energie und gewaltige Anstrengungen. Daher haben sie eine Flugformation entwickelt, die verschiedene Vorteile hat. Sie fliegen nämlich in so einem V oder einem Keil. Und jeder Vogel erzeugt mit seinem Flügelschlag einen Auftrieb für den nachfolgenden. Die V-Formation sieht also nicht nur interessant aus, sie ist auch sehr ökonomisch. Der ganze Schwarm kann so sehr viel weiter fliegen, als ein Vogel alleine es könnte. Die Lektion daraus: Menschen, die mit anderen eine gemeinsame Richtung und einen Sinn für Gemeinschaft teilen, kommen schneller und leichter an ihr Ziel, weil sie vom An- und Auftrieb der anderen profitieren. Zweite Lektion: Wann immer eine Gans aus der Formation ausschert, spürt sie sofort den Widerstand, der beim Alleinfliegen entsteht. So reiht sie sich schnell wieder in die Formation ein, damit sie den Auftrieb der voranfliegenden Gans nutzen kann. Lektion: Wenn wir so viel Verstand wie eine Gans haben, werden wir in der Formation mit denen bleiben, die genau dahin wollen, wo wir auch hinwollen. Wir nehmen deren Unterstützung in der gleichen Weise an, wie wir auch bereit sind, die anderen zu unterstützen. Dritte Lektion: Eine Gans übernimmt die Führung. Einer muss ja vorne an der Spitze sein. Wird sie müde, lässt sie sich zurückfallen und eine andere Gans übernimmt ihre Position. Die Lektion daraus: Es zahlt sich aus, sich in der Arbeit abzulösen und abzuwechseln. Auch Führungskräfte tun gut daran, einen Teil ihrer Führungsverantwortung auf andere aus ihrem Team zu übertragen. Wenn Menschen sich bei anstrengenden Aufgaben ebenso abwechseln wie die Gänse, würden diese Aufgaben viel leichter erfüllt werden können und es würden weniger Menschen ausbrennen, krank werden oder gar aufgeben. Vierte Lektion: Die Gänse, die hinten fliegen, feuern mit ihren Rufen diejenigen an, die vorne fliegen. Ja. Lektion daraus: Ermutigung aus den eigenen Reihen ist die Unterstützung, die jede Anstrengung erleichtert und zusätzlich Energie liefert. Und fünftens: Wenn eine Gans krank ist oder verwundet wird und nicht mehr weiterfliegen kann, verlassen zwei andere Gänse die Formation und begleiten sie auf ihrem Weg nach unten. Sie stehen ihr bei, helfen und beschützen sie. Sie bleiben so lange bei ihr, bis sie wieder fliegen kann oder stirbt. Dann schließen sie sich einer anderen Formation an oder versuchen, den eigenen Schwarm wieder einzuholen. Die Lektion daraus: Wenn wir uns füreinander verantwortlich fühlen, dann werden wir einander in schweren wie guten Zeiten beistehen. Aber diese letzte Lektion zeigt auch, dass wir nicht nur ein gemeinsames Ziel haben müssen, wenn wir gemeinsam unterwegs sein wollen, sondern dass wir auch zur gleichen Zeit zu diesem Ziel unterwegs sein müssen, wenn wir wirklich gemeinsam unterwegs sein wollen. Wenn eine Gans zu Boden geht und mit ihr die zwei anderen, dann werden diese drei wahrscheinlich nicht mehr mit demselben Schwarm unterwegs sein, sondern sich einem anderen Schwarm anschließen. Sie sind dann also mit anderen Gänsen gemeinsam unterwegs. Ja, soweit der Exkurs. Also nochmal zusammengefasst: Um gemeinsam unterwegs sein zu können, müssen wir erstens das gleiche Ziel haben und zweitens zur gleichen Zeit dieses Ziel ansteuern. Was unser gemeinsames Ziel als Gemeinde hier in Bergedorf ist, das müssen wir vielleicht noch einmal ein bisschen schärfen. Dafür werden wir uns in Lauenburg auf der Leiterklausur Zeit nehmen. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, sollten auf jeden Fall lernen, dass sie hier keine wahre Heimat haben, sondern erst im Himmel zur Ruhe kommen werden und nicht mehr unterwegs sein werden. Bis dahin heißt Leben mit Jesus Leben in Bewegung. Was die Jünger als zweites lernen sollten, ist, sich ganz in die Abhängigkeit von Gott zu begeben. Jesus war ihnen darin ein großes Vorbild. Immer wieder sonderte er sich von den Jüngern ab, um mit seinem Papa im Himmel zu sprechen, zu fragen, wo es hingehen soll, wann es Zeit war aufzubrechen und wie lange er irgendwo bleiben sollte. Und beim Reisen von Ort zu Ort ergeben sich auch sehr viel mehr Gelegenheiten für sogenanntes inzidentelles Lernen, also beiläufiges, situationsbezogenes Lernen. Wenn ich immer nur zu Hause in meiner Wohnung hocke und immer der gleichen Arbeit nachgehe, dann passiert wenig Unvorhergesehenes, wenig, wo ich Neues lernen kann. Da ist einfach viel Routine. Routine ist nicht an sich schlecht, im Gegenteil. Wir brauchen ein gewisses Maß an Routine, sonst wären wir mit dem Leben überfordert. Aber Gott will nicht, dass wir von Routine gefangen genommen werden, dass irgendetwas zu einer alten Leier wird, denn Gott ist immer frisch und immer Leben pur. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du im Glaubensleben gute Routinen, sowas wie die stille Zeit am Morgen, oder ist sie schon erstarrt, die Routine, und es ist kein Leben mehr drin? Vielleicht machst du irgendwas, nur weil du es immer so gemacht hast, weil man dir mal gesagt hat, dass du es so machen sollst. Und jetzt machst du es, aber du hast eigentlich keinen Nutzen davon. Dann ruft Gott dir heute zu: Hör auf, mich und dich zu langweilen. Ich will dein Herz erreichen. Suche einen neuen Zugang zu mir. Mach mal was Neues, etwas anderes, was du noch nie getan hast. Lies nicht die Losung und die Auslegung, sondern lies einen Psalm und lies ihn 5 Minuten lang, bis dich ein Wort oder ein Satz anspringt. Und dann frag mich, was ich dir dazu sagen will. Ja, lass dich einfach neu inspirieren und begeistern. Ich will deine Treue, ja, aber nicht deine Trägheit. Wir sind immer in der Gefahr, stehen zu bleiben, nicht mehr unterwegs zu sein, vor allem, wenn wir denken, dass wir etwas begriffen haben. Den Jüngern ging das nicht anders. Sie waren mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs und haben 3 Jahre lang gehört, was er lehrte, was wichtig war. Und dann haben sie zum Beispiel verstanden, aha, wir sollen uns um die Armen kümmern, um die Witwen und Waisen und die Fremdlinge. Schon das Alte Testament ist voll davon. Gott kümmert sich immer um die Armen, sorgt für die, die nicht für sich selbst sorgen können. Das haben die Jünger nun wirklich begriffen und verinnerlicht. Alles klar, das sollen wir tun. Und dann kommt es zu folgender Begebenheit. Ich lese Matthäus 26, 6 bis 13. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Da das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Öl auf meinen Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie mich für das Begräbnis bereite. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wie jetzt? Also, du denkst, du hast es verstanden, ja, ich habe es gerafft, endlich, klar, wir sollen immer was für die Armen tun, und dann gibst du dein Wissen auch noch großzügig an diese Frau weiter, ja, sagst ihr, dass sie mit diesem wertvollen Öl ja mal lieber ein paar Arme hätte versorgen sollen, und zack, liegst du wieder falsch. Jesus sagt, nö, in diesem Fall ist es anders. Inzidentelles Lernen. Lernen bei Gelegenheit. Die Jünger und wir sollen in der Abhängigkeit von Gott bleiben, uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Und da kann es schon mal sein, dass etwas, das grundsätzlich gilt, nämlich die Armen zu versorgen, auch gerade mal nicht dran ist, weil Gott gerade etwas anderes vorhat. Genauso lernen die Jünger und die Pharisäer etwas über den Sabbat, als die Jünger am Sabbat Hunger haben und Jesus sie Getreide ernten lässt, damit sie essen können. Natürlich sollen wir den Sabbat einhalten. Das hat Gott uns geboten. Aber doch nicht, damit wir uns sklavisch daran halten, sondern damit er uns gut tut. Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sagt Jesus, sondern der Sabbat für den Menschen. Ich komme jetzt gleich zum zweiten Aspekt des Reisens, der zweiten Art des Unterwegsseins. Denn außer dem äußeren Reisen, dem Wandern von Ort zu Ort, wo man Erfahrungen sammelt und viel lernt, gibt es auch noch ein inneres Reisen. Und wir werden jetzt gleich diese äußere Reise vollziehen, indem wir umziehen. Und Nico sagt das genau, wie das geht. Und dann werde ich drüben in den neuen Räumen über das innere Reisen sprechen. Jetzt geht's weiter mit Teil 2. Wir sind also äußerlich umgezogen, ja, waren äußerlich in Bewegung. Das wird auch, was diesen Raum angeht, noch ein bisschen so bleiben, dass wir verschiedene Sachen ausprobieren mit den Stühlen, wie was steht. Ob ich immer hier oben stehen will, das weiß ich auch nicht. Also heute tue ich das mal, aber vielleicht möchte ich lieber unten stehen oder so. Das sind die Dinge, die äußerlich in Bewegung bleiben in nächster Zeit. Aber es geht jetzt um diese andere Art des Unterwegsseins, nämlich dieses innere Reisen. Ja? Wir sollen äußerlich unterwegs sein, um nicht zu vergessen, dass unsere eigentliche Heimat im Himmel ist. Aber wir sollen unterwegs sein, damit wir immer wieder Gelegenheiten haben, etwas Neues zu lernen. Wir sollen unterwegs sein, damit wir Menschen mit dem Evangelium erreichen. Deshalb machen wir unter anderem so etwas wie The Turning. Und dabei sollen wir uns in der totalen Abhängigkeit von Gott, dieser Abhängigkeit bewusst sein und uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Durch diese Art des äußeren Unterwegsseins lernen wir und kommen auch zu einem inneren Unterwegssein. Zu dieser inneren Art von Unterwegssein sind wir alle aufgerufen. Gerade und besonders auch, wenn wir sonst vielleicht fußlahm sind oder eben dieses ständig Neue so anstrengend finden. Das innere Reisen ist fast noch wichtiger als das äußere Reisen. Es bedeutet, dass wir uns entwickeln, uns verändern, indem wir zum Beispiel lernen. Als ich Anfang 20 war, habe ich eine Rucksackreise durch Südostasien gemacht. Gute 7 Monate lang. Nach circa 3 Monaten kam ich an einen Punkt, wo ich merkte, dass ich eigentlich keine Lust mehr hatte. Ich hatte aber so viel mehr Zeit eingeplant. Ja? Aber nach 3 Monaten hatte ich tolle Leute kennengelernt. Ich hatte Vulkane bestiegen, ich hatte ins smaragdgrüne Meer gebadet, ich hatte Wale gesehen, ich hatte Regenwald kennengelernt, Blutegel entfernt, wahrscheinlich Hund gegessen, religiöse Zeremonien beobachtet, Tempel besichtigt, bunte Märkte besucht. Es war toll, aber ich war satt. Ich war müde, ich war reif für die Insel. Der Zeitpunkt war gekommen, wo ich mich nicht mehr weiter äußerlich bewegen wollte. Ich wollte nicht noch einen Tempel sehen, nicht noch einen Markt, noch einen Berg besteigen. Es reichte. Ich musste die ganzen Eindrücke erstmal verarbeiten. Also bin ich tatsächlich auf eine Insel gefahren und habe erstmal Strandurlaub gemacht. Ankommen, ausruhen, nicht mehr bewegen. Wir brauchen alle diese Zeiten. Gott hat nicht umsonst die Ruhe am 7. Tag verordnet. Nach aller äußerer Beschäftigung, nach allem Unterwegssein, müssen wir immer auch anhalten, Luft holen, ausruhen. Das brauchen wir einmal die Woche, das brauchen wir mindestens einmal im Jahr im Urlaub und das brauchen wir auf der Lebensreise auch immer wieder. Anhalten, innehalten, ausruhen. Ich habe mich also auf der Insel ausgeruht. Aber wisst ihr was? Das hat nicht gereicht. Ich war damals noch kein Christ, deshalb wusste ich nicht, was mir fehlte. Aber irgendwie war klar, dass ich eine innere Reise brauchte. Etwas für den Geist oder die Seele oder keine Ahnung, irgendwas fehlte. Und diese Sehnsucht, die habe ich immer mal in meinem Leben gespürt. Ich habe zum Beispiel unter anderem deshalb Krankenschwester gelernt, weil ich dachte, das ist ein Beruf, den man überall auf der Welt ausüben kann. Und das erlaubt mir, in Bewegung zu bleiben, unterwegs zu sein. Irgendwann wurde mir klar, dass ich zwar das Krankenhaus wechseln kann, die Stadt wechseln kann, vielleicht sogar das Land, aber letztendlich mache ich immer dasselbe. Es ist immer die gleiche Arbeit. Da ist keine Entwicklung drin. Deshalb habe ich dann noch einen weiteren Beruf gelernt. Aber zurück nach Thailand. Auf der Suche nach einem inneren Weiterkommen bin ich dort in ein buddhistisches Kloster gegangen, wo ich 10 Tage lang geschwiegen habe und geübt habe, meinen Geist wieder freizukriegen, ihn zu leeren, also leer machen. Ja? Das ist tatsächlich zwischendurch auch mal gelungen und das hat richtig gut getan. Aber bei allem, was ich heute weiß und was ich inzwischen ganz anders sehe, kann ich dennoch sagen, dass diese innere Einkehr damals gut getan hat. Und wenn Gott uns das Sabbatgebot gegeben hat, dann ja auch nicht, damit wir am Sonntag mal Urlaub machen, sondern damit wir geistlich, spirituell auftanken, indem wir uns Zeit nehmen, Gott zu begegnen und ihm zuzuhören, wenn er uns seine Liebeserklärungen ins Ohr flüstert. Es geht um eine innere Einkehr, das Hören auf den Heiligen Geist, der in uns lebt und uns in alle Wahrheit führen will. Das kann er aber nur, wenn wir uns Zeit nehmen, ihm zuzuhören. Wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, dann sind wir einerseits sofort erlöst, ein neuer Mensch, gerecht vor Gott. Andererseits hat es auch immer etwas mit einem inneren Weg zu tun, mit Prozessen. Wir lassen uns ein auf einen Weg der Heilung und der Heiligung. Jesus will uns von innen her stärken, uns liebevoller, verständnisvoller, toleranter machen. Hans Günther sagt immer, Gott liebt uns so, wie wir sind, aber er lässt uns zum Glück nicht so, wie wir sind. Sich für Jesus zu entscheiden, das heißt, sich auf eine innere Abenteuerreise zu begeben. Wir lassen uns auf einen Prozess ein, der uns zur Reife führen soll. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann beschließen wir, in Bewegung zu bleiben und uns von Gott verändern zu lassen. Wie sieht das bei dir aus? Wirst du einfach nur älter oder wirst du tatsächlich auch reifer, weiser, klüger, liebevoller, kurzum Jesus ähnlicher? Ruhst du dich aus auf dem, was du irgendwann begriffen zu haben glaubst? Oder bist du bereit, Dinge neu anzugucken und vielleicht neu und ganz anders zu verstehen? Darf Gott an deiner Heiligung immer noch arbeiten, auch wenn du schon seit 10, 20, 30 oder noch viel mehr Jahren Christ bist? Ich wünsche mir, dass wir, jeder für sich und alle gemeinsam, neu aufbrechen. Dass wir nicht nur äußerlich, sondern vor allem auch innerlich in Bewegung bleiben. Das heißt in Bezug auf die Räume, dass wir hier nicht nur neu hinziehen, einziehen, sondern dass wir auch innerlich aufbrechen, Gemeinde neu denken und nicht stehen bleiben. Amen.